Und Sie hören SWR 2 aktuell mit Jenny Bayen. Die Briten wollen den Brexit um 3 Monate verschieben, auf den 30. Juni. Das ist grundsätzlich eine gute Nachricht, denn das bedeutet, dass sie sich endlich mal auf was geeinigt haben. Ob die anderen EU-Länder diese Verschiebung allerdings zulassen, ist nicht klar. Seit dem Nachmittag beraten die Staats- und Regierungschefs in Brüssel darüber. Eigentlich sollte es auch um andere Themen gehen, jetzt geht es aber erstmal wieder nur um den Brexit und die Briten. Und da gibt es gleich mehrere kritische Fragen von EU-Seite. Was wollen die Briten mit dieser Verlängerung machen? Und müssen sie dann an der Europawahl im Mai teilnehmen? Und wenn nicht, ist diese Wahl dann überhaupt gültig? Sie merken schon, das ist kein einfaches Treffen in Brüssel. Darüber rede ich jetzt live mit meinem Kollegen vor Ort, Stefan Überbach. Herr Überbach, gibt es denn schon die Entscheidung, dürfen die Briten den Brexit verschieben oder nicht?
Es sickert zumindest gerüchteweise durch. Es gibt einen Entwurf für die Abschlusserklärung zum Thema Brexit, die dann gleich um 19 Uhr in einer Pressekonferenz offiziell vorgestellt werden soll. Aber nach allem, was wir hören, nach allem, was wir wissen, ist es so, wie es eigentlich im Vorfeld schon vermutet worden war. Die EU bietet den Briten eine Verlängerung an, einen Aufschub für den Brexit, allerdings nur bis zum 22. Mai, um eben die Probleme mit der Europawahl zu vermeiden, die am 23. Mai beginnt. Und Punkt 2 ist, dieser Aufschub wird gebunden an eine feste Bedingung, an eine Voraussetzung. Und die lautet, Theresa May muss in der nächsten Woche im Parlament in London eine Mehrheit für das ausgehandelte Ausstiegsabkommen zustande bringen. Nur dann ist die EU bereit, diesen Aufschub auch zu gewähren. Das ist die Einigung, die gerade über die Ticker geht.
Kanzlerin Merkel hatte heute in ihrer Regierungserklärung schon angedeutet, dafür offen zu sein. Waren denn die anderen EU-Mitglieder da auch alle direkt so positiv? Wie war Ihr Eindruck?
Also ich glaube, da hat es im Vorfeld schon eine Abstimmung unter den Staats- und Regierungschefs der EU-27 gegeben, also der Europäischen Union minus Großbritannien. Es waren, bevor das Treffen hier angefangen hat, eigentlich alle gleicher Meinung. Wir können einen Aufschub gewähren, aber nur dann, wenn diese Bedingung erfüllt wird, wenn der Deal in der nächsten Woche im Londoner Parlament durchgeht. Und die Kanzlerin hat, bevor das Ganze hier losging, nochmal daran erinnert, Leute, wir dürfen nicht vergessen, es ist ein Ereignis von historischer Bedeutung, mit dem wir hier zu tun haben. Wir müssen deshalb alles versuchen, um die Sache zu einem guten Ende zu führen. Aber natürlich auch nicht um jeden Preis. Und deutlich entschiedener fand ich, ist hier der französische Staatspräsident Emmanuel Macron aufgetreten, der sagte, also eines ist doch klar, es geht ab jetzt um die Frage Deal oder No Deal. Das heißt, wenn das Scheidungsabkommen im Parlament in London nächste Woche wieder durchfällt, dann ist er der Ansicht, dass dann tatsächlich Feierabend ist, dass es dann zum ungeregelten Brexit kommt, zum Chaos-Brexit. Da waren die beiden in der, wie sagt man, Tonalität schon ein bisschen unterschiedlich. Vielleicht war das ja auch mit Absprache passiert, dass die sozusagen mit verteilten Rollen spielen. Good Cop, Bad Cop heißt das ja immer in den Krimis. Einer zeigt die Folterinstrumente, der oder die andere den möglichen Ausweg. Mal sehen, ob es nächste Woche hilft.
Wie war denn insgesamt die Stimmung bei dem Treffen? Die EU-Mitglieder sind ja schon länger genervt von diesem Hickhack um den Brexit.
Ja, so ist es, ja. Also wir haben hier viele ernste Gesichter gesehen, viele hängende Mundwinkel. Alle sind es irgendwie leid, weil sich ja bisher nichts bewegt. Und ob das jetzt heute, diese Entscheidung, ob das den Durchbruch bringt, das weiß auch keiner. Und ich vermute mal, dass die meisten insgeheim damit rechnen, dass sie in der nächsten Woche wieder hier stehen. Vielleicht sogar am Freitag, am 29. März, am Brexit-Tag, um dann in wirklich allerletzter Sekunde noch irgendwas stricken zu müssen. Aber die Lust, sich immer wieder mit diesem leidigen Thema beschäftigen zu müssen, die liegt inzwischen, glaube ich, ziemlich genau bei null. Denn es gibt ja auch noch anderes zu tun. Sie haben es angedeutet. Und das wird hier auf dem Gipfel auch noch eine Rolle spielen, heute Abend und morgen. China, Digitalisierung, Klima.
Und da war die Leitung zu Ende. Stefan Überbach live aus Brüssel. Dort haben die Staats- und Regierungschefs der EU beschlossen, dass die Briten den Brexit verschieben dürfen. Allerdings nur ein bisschen, und zwar bis zum 22. Mai, damit sie nicht an der Europawahl teilnehmen müssen. Und wir bleiben bei Regierungschefs, aber gehen auf die Länderebene. In Berlin haben sich heute die Ministerpräsidenten zu einer Konferenz getroffen. Ein großes Thema dabei, das Geld für die Integration von Flüchtlingen. Der Bund unterstützt Länder und Kommunen seit 2015 mit mehreren Milliarden Euro pro Jahr. Bundesfinanzminister Scholz will diese Summe jetzt drastisch zusammenkürzen. So steht es in seinen Plänen für den nächsten Bundeshaushalt. Man kann es sich schon denken, die Ministerpräsidenten laufen Sturm dagegen. Hauptstadtkorrespondent Christopher Jenert berichtet.
4,7 Milliarden Euro gibt der Bund in diesem Jahr aus, um den Kommunen bei der Integration von Flüchtlingen zu helfen. Konkret geht es da um eine Monatspauschale für jeden Flüchtling und einen Festbetrag für Unterhaltskosten. Diese Vereinbarung läuft aber Ende des Jahres aus und deshalb will Finanzminister Scholz die Gelegenheit nutzen, um zu sparen. Es geht da nicht um 0 Euro, aber um deutlich weniger, dafür aber dauerhaft und nur noch als Pauschale pro anerkanntem Flüchtling. Die Unterkunft wird davon nicht mehr bezahlt. Die Länder befürchten eine Summe um die 1,3 Milliarden Euro. Und deshalb wollen die Ministerpräsidenten der Bundesländer das auch nicht mitmachen. Tobias Hans aus dem Saarland weist darauf hin, dass die Länder sich daran nicht bereichern wollten.
Das ist auch ein Schlag ins Gesicht der vielen Menschen, die sich für die Integration von Menschen in den Kommunen, in den Dörfern und Städten eingesetzt haben, die nach dem Jahr 2015 zu uns gekommen sind. Es ist hier eine erhebliche Leistung erbracht worden durch die Länder, in den Ländern, durch Einzelne in den Kommunen, auch durch Ehrenamtliche. Und das muss auch durch eine wegweisende Entscheidung des Bundes jetzt gewürdigt werden.
Und für die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer ist klar, die Bundesländer lassen da nicht locker.
Also gut ist an dem Modell von Herrn Scholz, dass es dauerhaft sein soll, also nicht nur in Phasen, wo viele Flüchtlinge hier sind und integriert werden müssen. Schlecht ist, dass der Betrag schlicht und ergreifend viel zu niedrig ist. Damit werden wir nicht auskommen. Wir brauchen auf jeden Fall für unsere Kommunen, dass weiterhin die Kosten der Unterkunft für die Flüchtlinge gezahlt werden. Und wir brauchen auf jeden Fall auch die Integrationspauschale. Und darauf werden wir auch pochen. Und es ist für uns wirklich ein sehr, sehr wichtiger Punkt.
Pochen heißt, der Streit geht erstmal weiter. Und wie? Das sagt der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Peter Tschentscher aus Hamburg.
Wir werden dazu sehr bald noch einmal den Kontakt zum Bundesfinanzministerium suchen, um eine Lösung herbeizuführen, und haben auch ins Auge gefasst, falls das nicht erfolgreich ist, uns sehr bald einzusetzen für eine Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin, speziell zum Thema der Flüchtlingsfinanzierung.
Wie weit der Streit geht, ist noch unklar. Der Finanzminister hat bislang nicht auf die Kritik der Ministerpräsidenten reagiert.
Hauptstadtkorrespondent Christopher Jenert über den politischen Streit um die Flüchtlingshilfe. Aber was bedeuten diese Kürzungen konkret für den Umgang und die Arbeit mit Flüchtlingen? Darüber habe ich mit Jürgen Blechinger gesprochen. Er ist Jurist im Bereich Migration der Evangelischen Landeskirche Baden. Und ihn habe ich gefragt, wenn diese Milliardenkürzungen so kommen, wie wirkt sich das konkret bei Ihnen aus?
Wir haben natürlich eine Situation weltweit, dass nach wie vor geflüchtete Menschen nach Europa fliehen, auch nach Deutschland, und dann letztendlich auf die Gemeinden verteilt werden, auch einen Schutzanspruch haben. Und wir müssen natürlich ein Interesse haben als Gesellschaft, dass Integration gelingt. Und dafür brauchen wir Strukturen der Integrationsförderung. Das sind zum Beispiel Kindertageseinrichtungen, Schulen, Sprachkurse, Beratungsdienste, das ganze Unterbringungssystem, aber vor allem auch die Förderung von der nachhaltigen Integration, berufliche Integration. Das kostet Geld. Das haben vor 2015 die Kommunen alle selbst bezahlt, teilweise die Länder. Und der Bund hat sich hieran nicht beteiligt. Und 2015 hat der Bund dann sozusagen einen großen Teil der Kosten auch mit übernommen. Und das wird auch weiterhin nötig sein. Und wenn das nicht passiert von Seiten des Bundes, dann heißt es wieder, die Kommunen müssen es entweder bezahlen oder diese Strukturen, die wir aufgebaut haben, die wichtig sind für eine Integrationsförderung, würden wegbrechen.
Wenn Sie sagen, Strukturen brechen weg, haben Sie da ein, zwei Beispiele, von denen Sie sagen, es gibt dann eben keine Deutschkurse mehr, keine Beratung. Was würde dann bei Ihnen konkret wegfallen?
Also was zum Beispiel ein Punkt ist, der völlig unzureichend finanziert ist, das ist das Bundesprogramm für die Migrationsdienste, die wir sozusagen jetzt schon viel stärker bräuchten. Und wenn da die Mittel wegfallen, dann wird vieles auf der kommunalen Ebene wegbrechen, was im Moment noch vorhanden ist. Das wird aber auch dann die Integration in den Arbeitsmarkt sein, Sprachkursprojekte, sozusagen die Frage, wie machen wir eine Förderung, dass die Kinder schnell in die Kindertageseinrichtung kommen und schnell Deutsch lernen.
Jetzt ist es ja so, dass nachweislich weniger Flüchtlinge kommen und dass in Rheinland-Pfalz und auch in Baden-Württemberg mehr abgelehnte Asylbewerber abgeschoben werden. Also sind doch weniger Menschen da. Braucht man da nicht auch weniger Geld für diese Flüchtlingshilfe?
Ist natürlich klar, wenn weniger Menschen kommen, braucht man weniger. Wenn mehr Menschen kommen, braucht man mehr. Aber deswegen ist es auch wichtig, auf ein System umzustellen, wo man sagt, für die Menschen, die hier ankommen, und es werden jedes Jahr neue Menschen dazukommen, also die Zahlen sind jetzt nach wie vor, die sind viel niedriger als 2015, aber sie sind hoch und es kommen neue Menschen dazu. Integrationsarbeit ist ein längerer Prozess und dieses System muss sozusagen ausreichend finanziert sein. Und deswegen diese Mittel so drastisch zurückzufahren, das hätte massive Einschnitte in die Erfolge der Integrationsarbeit.
Sagt Jürgen Blechinger, Jurist im Bereich Migration der Evangelischen Landeskirche Baden. Es ist gerade die internationale Woche gegen Rassismus. Und das merkt man auch. Gestern hat zum Beispiel die Punkband Die Toten Hosen eine Unterschriftensammlung an den Bundestag übergeben. Mit der Forderung, dass sich die Politik aktiver gegen Fremdenfeindlichkeit einsetzen soll. Und heute hat das Land Baden-Württemberg eine engere Zusammenarbeit mit Belgien beschlossen. Genauer gesagt mit der deutschsprachigen Region Ostbelgien. Das Ziel, es soll einen grenzüberschreitenden Austausch in Stuttgart und im belgischen Eupen geben, zum Beispiel durch Praktika. Diese internationale Woche gegen Rassismus findet immer rund um den heutigen 21. März statt, dem Internationalen Tag gegen Rassismus. Hintergrund ist ein Massaker in Südafrika, das heute vor 59 Jahren stattfand. Mein Kollege Marc Kleber erinnert an das Massaker und erklärt, was Rassismus per Definition genau ist.
Am 21. März 1960 lässt ein südafrikanischer Polizeioffizier im Township Sharpeville das Feuer auf friedliche Demonstranten eröffnen, die gegen das rassistische Apartheid-Regime protestieren wollen. Fast 70 von ihnen sterben im Kugelhagel, Hunderte werden verletzt. Das Massaker von Sharpeville nehmen die Vereinten Nationen zum Anlass, um 6 Jahre später den Internationalen Tag gegen Rassismus auszurufen. Christian Stecker vom Mannheimer Zentrum für europäische Sozialforschung definiert Rassismus so.
Rassismus kann man letztlich als eine Ideologie fassen, die annimmt, dass es letztlich höherwertige und minderwertige Rassen gibt. Und man kann aber letztlich diese Idee, dass einige Gruppen weniger wert sind als andere, auch auf andere Eigenschaften erweitern, wie beispielsweise auf die Ethnie oder die Nationalität.
Wichtig sind also bei Rassismus immer zwei Gedanken. Erstens, man macht aus ganz unterschiedlichen Menschen eine scheinbar einheitliche Gruppe. Und zweitens, die stellt man dann als minderwertig dar. Rassismus hat eine lange Geschichte. Ende des 17. Jahrhunderts war der Begriff der Rasse noch naturwissenschaftlich geprägt, in erster Linie zur Kategorisierung von Tieren. Das änderte sich während der Zeit des Kolonialismus. Menschen schwarzer Hautfarbe wurden als primitiv bezeichnet. Damit ließen sich Ausbeutung und Versklavung leichter rechtfertigen. Die Nationalsozialisten konstruierten um ihren Antisemitismus sogar eine ganze Rassenlehre und entsprechende Gesetze. Hermann Göring auf dem Reichsparteitag in Nürnberg 1935.
Eheschließungen zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes sind verboten.
Wissenschaftlich gesehen gelten die Theorien über verschiedene menschliche Rassen übrigens schon lange als unhaltbar. Kritiker nannten sie schon Anfang des 20. Jahrhunderts Mythos und Aberglauben und prägten den Begriff Rassismus, um auf Distanz zu gehen. Heutzutage geht es viel stärker um kulturellen Rassismus. Das heißt, Menschen werden aufgrund ihrer Kultur, ihrer Herkunft oder auch ihrer religiösen Überzeugung diskriminiert. Es gibt also nicht den einen Rassismus, sondern verschieden ausgeprägte Rassismen. Für den Mannheimer Sozialwissenschaftler Christian Stecker ist der gemeinsame Nenner
die Herabstufung anderer Menschen aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit.
Ein Beitrag von Marc Kleber. Wer im Beruf extremen Situationen ausgesetzt ist, zum Beispiel bei der Bundeswehr oder bei Spezialeinheiten der Polizei, kann danach durchaus Probleme im Alltag haben oder muss sogar den Beruf wechseln. Um unter anderem solche Menschen kümmert sich nach eigener Aussage der Verein UNITER. So harmlos wie das klingt, ist der Verein für die Politik aber nicht. In Baden-Württemberg gehen einige Abgeordnete sogar davon aus, dass UNITER eine rechtsextreme Schattenarmee ist, die Sicherheitsbehörden unterwandern will. Handfeste Beweise gibt es dafür bisher nicht. Der baden-württembergische Innenminister Strobel erklärte vor kurzem, er habe bei dem Verein aber ein Störgefühl. Was genau damit gemeint ist, weiß wahrscheinlich nur er selbst. Heute hat Strobel das parlamentarische Kontrollgremium über den Sachstand im Fall UNITER informiert. Darüber habe ich mit meinem Kollegen Arno Knüttgen aus der Redaktion Landespolitik in Stuttgart gesprochen und ihn gefragt, fangen wir mal vorne an, wie ist die Politik überhaupt auf den Verein aufmerksam geworden?
Vor allem durch die Presseberichterstattung, also durch die Kollegen der Zeitung Taz, auch durch das SWR-Fernsehen. Dadurch ist dann öffentlich geworden, dass sich einige UNITER-Mitglieder in Chatgruppen bewegen. Chatgruppen, in denen unter anderem über Waffenlager fantasiert wird, über geheime Stützpunkte, sogenannte Safe Houses, die im Fall eines politischen Umsturzes in Deutschland genutzt werden sollen. Und in einer Chatgruppe gingen sogar Todeslisten rum mit Menschen, die dann im Falle eines Umsturzes erschossen werden sollten.
Und was wird da genau dem Verein vorgeworfen?
Ja, das Problem ist, es ist so schwierig zu fassen. Da sind viele Soldaten und Polizisten zusammen, aktive und ehemalige, die sich mit Kontakten weiterhelfen wollen, auch für neue Jobs. Aber sie pflegen einen seltsamen Chorgeist mit eigenen Ehrenabzeichen, vor allem auch mit Trainings in Häuserruinen, mit Waffen. Experten, die da Videos begutachtet haben, die sagen, das ist absolut professionell militärisch. Und dann fragt man sich, wozu das alles? Noch dazu, wenn man weiß, dass einige UNITA-Mitglieder in Chatgruppen diese Umsturzfantasien hegen. Der Verein selbst sagt, das seien Trainings für Hilfseinsätze im Ausland, für Einsätze, bei denen man sich mal auch selbst verteidigen müsse. Und was dann in Chatgruppen passiere, das seien Menschen, von denen man sich distanziere. Das mag sein, aber man fragt sich auch, warum solche Trainings dann zum Beispiel auf den Philippinen stattfinden, unter einem Regime, das man ja auch kaum mehr demokratisch nennen kann. Also alles schon undurchsichtig.
Anfang der Woche ist wegen des Vereins UNITA auch ein Mitarbeiter des Verfassungsschutzes versetzt worden. Was hat es damit auf sich?
Da handelt es sich um einen Beamten, der 2016 in Stuttgart UNITA mitgegründet hat. Das hat er erst später seinen Vorgesetzten mitgeteilt. Die hatten das gar nicht mitbekommen. Im Januar wurde darüber schon das parlamentarische Kontrollgremium im Landtag, die Verfassungsschutzaufsicht sozusagen, informiert. Aber erst Landesinnenminister Strobel hat Handlungsbedarf gesehen, weil durch die Presseberichterstattung eben immer mehr fragwürdige Details öffentlich wurden. Und Strobel sagt nun, der Mann habe ja nichts Strafbares getan, aber beim Verfassungsschutz in der Tat sei er vielleicht nicht gut aufgehoben. Er ist nun in eine andere Behörde versetzt worden.
Innenminister Strobel hat heute auch nochmal das parlamentarische Kontrollgremium informiert über den Verein UNITA. Ist dabei irgendwas Neues rausgekommen?
Sehr wenig. Also was da in diesen Informationen drinsteckte, es gebe keine weiteren Fälle von UNITA-Mitgliedern bei den Sicherheitsbehörden. Aber wie genau will man das feststellen oder ausschließen? Denn diesen einen Mann beim Verfassungsschutz, den hat man ja auch nicht vorher festgestellt. UNITA ist kein Beobachtungsobjekt des Verfassungsschutzes. Die Hürden dafür sind ja auch sehr hoch. Da müsste UNITA schon sehr konkret zu Gewalt aufrufen. Aber solange die Verfassungsschützer da nicht genauer hinsehen dürfen, da kommt auch keine Telefonüberwachung in Frage, da kann man keine V-Leute platzieren. Also wird es schwierig, mehr Informationen zu gewinnen. Trotzdem versprechen die Sicherheitsbehörden jetzt, sie wollen genauer recherchieren. Und im Mai soll es dann die nächste Sitzung geben, womöglich mit mehr Infos. Bis dahin aber auch noch ein interessanter Termin. Der jetzt versetzte Verfassungsschützer aus Baden-Württemberg, der wird in Thüringen vor dem NSU-Untersuchungsausschuss auftreten. Denn er war früher auch mal Polizist bei der Bereitschaftspolizei in Böblingen. Und dort war er ausgerechnet ein Kollege von Michelle Kiesewitter, jener Polizistin, die aus Thüringen stammt und die dann 2007 in Heilbronn erschossen wurde. Hinter dieser Tat soll ja der NSU stecken.
Das heißt, der Verein UNITA könnte auch bald ein Fall werden auf Bundesebene.
Auf jeden Fall, zumindest der militärische Abschirmdienst, der Militärgeheimdienst der Bundeswehr ist da auch dran, recherchiert wohl im Moment sehr intensiv. Und Landesinnenminister Strobel hat auch einen Brief nochmal geschrieben an den Bundesinnenminister Horst Seehofer und darum gebeten, auch auf Bundesebene, dass dort die Behörden nochmal genauer hinsehen und prüfen, welche Informationen sie haben, weil sie möglicherweise auch weit mehr Möglichkeiten haben als die Behörden im Land Baden-Württemberg.
Sagt Anne Knüttgen aus der Redaktion Landespolitik in Stuttgart. Auf dem sozialen Netzwerk Instagram findet man Tipps zum Dekorieren, Schminken, Fitness-Workouts und so weiter. Alles mit Hilfe von Fotos und kleinen Filmchen und alle abgebildeten Menschen wirken hübsch, schlank und glücklich. Der Name dieser Menschen? Influencer, vom englischen Wort beeinflussen. Und genau das tun sie. Influencer beeinflussen inzwischen Millionen von Kindern und Jugendlichen. Zum Beispiel zeigen sie bei Instagram, welche Make-up-Marken sie gerade benutzen oder machen Sport in der neuesten Kollektion von Adidas, Nike oder Puma. Und natürlich wollen die jugendlichen Fans diese Sachen dann auch haben, um genauso hübsch, schlank und glücklich zu sein, wie die Menschen bei Instagram angeblich sind. Ein schmaler Grat zwischen Werbung und Schleichwerbung. Über einen Fall dazu hat heute das Landgericht Karlsruhe entschieden. Das Urteil: Die deutsche Influencerin Pamela Reif muss Werbung auf ihrem Profil künftig kennzeichnen. Sonst ist es Schleichwerbung. Aus Karlsruhe berichtet Bernd Wolf.
Anders als bei der Verhandlung im Januar erschien Pamela Reif zur Urteilsverkündung nicht persönlich vor dem Karlsruher Landgericht. So verpasste die 22-jährige Influencerin die Begründung des Richters, warum ihre Auftritte auf Instagram und YouTube als Schleichwerbung anzusehen und künftig zu unterlassen sind. In ihren Posts zeigte sie etwa modische Skikleidung, Accessoires oder posierte vor einem Hotel in Paris. Über Tags auf ihren Fotos gelangten ihre überwiegend sehr jungen Nutzer mit nur 2 Klicks zu Markenherstellern und sonstigen Anbietern. Das sei Werbung und müsse als solche gekennzeichnet werden, so der Verband Sozialer Wettbewerb. Er vertritt Verlage und Werbeagenturen und hat Pamela Reif auf Unterlassung verklagt. Reifs Gegenargument damals in der Verhandlung:
Wenn ich für einen Post Geld bekommen habe, wenn da ein Vertrag besteht, dann markiere ich das auch und alles andere andere markiere ich nicht, weil da dann auch keine Geschäftsbeziehung in dem Sinne bestanden hat.
Dieser Argumentation folgte das Landgericht Karlsruhe nicht. Der unlautere Wettbewerb ergebe sich gleichwohl daraus, dass der kommerzielle Zweck nicht erkennbar ist, bei den Nutzern aber Interesse für Produkte geweckt werde. Und bei 4 Millionen Followern könne man getarnte Werbung und private Empfehlungen der professionellen Influencerin auch nicht mehr so trennen, so der Richter für Handelssachen. Die Presserichterin des Landgerichts, Hanna Schimanski.
Gerade auf Instagram sind ja sehr viele junge Leute unterwegs. Und gerade diese jungen Leute sind natürlich besonders schutzwürdig dahingehend, dass sie gerade vor Schleichwerbung, für die das Gericht das Vorgehen von Pfarrer Eif ja hält, geschützt werden müssen.
Wie in Zukunft ein rechtssicherer Post auszusehen hat, das hatte das Gericht nicht zu entscheiden. Das müssten die Influencer selbst herausfinden, notfalls mit anwaltlicher Hilfe. Aber, so der Handelsrichter, der Hinweis, das ist Werbung, dürfe nicht irgendwo versteckt werden unter zig Hashtags. Der Anwalt von Pamela Reif wies darauf hin, dass das Karlsruher Urteil zuerst einmal europaweit gelte, auch für den Richter in Lissabon. Er sieht die Gefahr, dass die Influencer Probleme bekommen, wenn sie strittige Posts im Zweifel lieber mit Werbung markieren.
Das ist unlauter, das darf sie nicht. Da kommt sofort die Abmahnung von dem Unternehmen, sag mal Chanel, und sagt, ich habe doch gar nicht beauftragt, was machst du da? Und von dem Topmodel von Chanel sagt, ich habe Exklusivvertrag für Werbung mit Chanel, bitte unterlassen. Ja, das geht nicht, damit kann man nicht leben.
Pamela Reif wird in Berufung gehen. Und weil noch andere Urteile, auch unterschiedliche, über Influencer im Raum stehen, eins etwa über die Spielerfrau Kathi Hummels, wird wohl letzte Klarheit über das, was Influencer in den Social Media dürfen und was nicht, erst ein höchstrichterliches Urteil des Bundesgerichtshofes bringen. Bernd Wolf, Karlsruhe.
Er sollte den Fußball einfacher und gerechter machen. Eigentlich, der Videobeweis. Aber er ist immer noch umstritten. Zu oft gibt es Verwirrung, werden Schiedsrichterentscheidungen nachträglich geändert und dann doch wieder zurückgeändert. Trotzdem haben jetzt die Vereine in der zweiten Fußball-Bundesliga entschieden, dass auch sie den Videobeweis ab nächster Saison nutzen wollen. Auch wenn das für sie nicht nur Vorteile hat, berichtet Julia Metzner.
Wenn gemeinschaftlich etwas beschlossen wird, dann müssen alle in der Gemeinschaft damit leben. So jetzt also die Vereine in der zweiten Liga mit der Einführung des Videoassistenten. Das Ziel ist klar, mehr Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit ist gut, aber eben auch teuer. Rund 200.000 Euro kann die Aufrüstung der Stadien kosten. Ein dicker Batzen für Vereine wie den SV Sandhausen. Aber eine sinnvolle Investition, findet Geschäftsführer Volker Piexer.
200.000 sind für einen Verein wie Sandhausen sehr viel Geld. Aber wenn Sandhausen absteigen müsste und Sandhausen möglicherweise durch eine Fehlentscheidung absteigen müsste und der Videobeweis dieses verhindern könnte und verhindern würde, dann ist das genannte Geld eigentlich nur ein kleiner Schluck.
Während Sandhausen sich für die Einführung ausgesprochen hat, hat unter anderem Heidenheim dagegen gestimmt. Die beiden baden-württembergischen Vereine gehören zu den kleineren der Liga. Clubs wie Hamburg oder Köln haben erstens einen rund doppelt so hohen Etat und zweitens die technischen Voraussetzungen sind schon erfüllt. Auch das reicht Sandhausens Geschäftsführer nicht als Argument gegen den Videoassistenten.
Wir alle kennen immer wieder Situationen nachvollziehen, wo wir sagen, ach Gott, das war kein Elfmeter, Herr Gott, das war keine rote Karte und das gibt's häufig genug.
In der Bundesliga sind in dieser Saison schon 60 Fehlentscheidungen durch den Einsatz des Videoassistenten verhindert worden. Diese Gerechtigkeit erhoffen sich jetzt also auch die Zweitligisten. Zum Start der neuen Saison müssen sie bereit sein.
Also so im Detail jetzt, der linke Schalter muss ersetzt werden oder der Sicherungskasten oder hier kommt eine Kamera hin. So detailliert liegt es im Augenblick noch nicht vor, aber das wird jetzt in den nächsten Tagen und Wochen sicherlich angegangen, so dass es pünktlich zur neuen Saison in allen Stadien zur Verfügung steht.
Ohne Glasfaserverbindung ist die Video-Assist-Technologie nicht machbar. Nur mit dieser Verbindung kann der Kölner Keller verzögerungsfrei auf die Bilder der Stadien zugreifen. Eine große Investition wird das vor allem für die Kleinen, aber eben auch eine im Namen der Gerechtigkeit.